Willkommen auf Crime Time. Mord zwischen Bille und Serran. Mörderische Kriminalnovellen aus dem idyllischen Hamburger Stadtteil Bergedorf. Giftige OP. Dr. Werner Hasebeck, angesehener Operateur im Allgemeinen Krankenhaus, hatte beschlossen, seine Frau Sabine umzubringen. Er hatte sich nicht allzu lange mit dem Gedanken herumgequält und den Mord ganz schnell für unabwendbar befunden, denn es ging um eine andere Frau, jung, schön, reizend. Er hatte Maren bei einem Besuch im Theatersaal des Begegnungszentrums Haus im Park kennengelernt und sich entgegen jeglicher wissenschaftlicher Klarheit im Denken hoffnungslos in die 20 Jahre jüngere Frau verliebt. Eine Scheidung wäre natürlich die zweckmäßigste Lösung gewesen, denn dies war gang und gäbe in den gehobenen Bergedorfer Kreisen und lief in der Regel ohne großes Brimborium über Eheverträge ab. Nicht, dass Dr. Werner Hasebeck nicht genug verdiente als angesehener Chirurg, doch sein Verdienst stand in keinem Verhältnis zu dem Vermögen, das Sabine von ihrem Vater, dem Juwelier von Eichendorff, geerbt hatte. Nur wenn er sie überleben sollte, wäre er an ihr Geld gekommen. Für Kinder hatte der Liebreiz der werten Gattin nicht gereicht. Doch warten, bis Sabine von einem natürlichen Tod dahingerafft wurde, das wollte er nicht. Und obschon Sabine genau wie er hart auf die 50 zuging und ihre Brüste und das Kinngewebe langsam Richtung Erdmittelpunkt nachgaben, war sie dank eines jungen Personal Trainers noch rüstig wie ein junges Rehlein und würde wohl in absehbarer Zeit nicht von sich aus das Zeitliche segnen. Bisher war dem Doktor keine vernünftige Idee gekommen, wie er sich seiner lästigen Angetrauten entledigen könnte. Dr. Hasebeck war zwar sehr fantasievoll beim Nähen der Operationswunden seiner Patienten, aber ansonsten war er eher von einem recht einfallslosen Gemüt. Da war es nicht leicht, die richtige Mordmethode auszusuchen, die hinterher höchstens wie ein Unfall aussah. Wie wäre es zum Beispiel, wenn er mit Sabine an einem spätsommerlichen Abend auf das Hochhaus des City Center Bergedorfs gehen würde und sie dann von oben herab? Aber Dr. Hasebeck litt unglaublich an Akrophobie, für den nicht dem Ärztedeutsch zugeneigten Menschen Höhenangst, die für ihn bereits die Besteigung einer Trittleiter zum Mount Everest machte. Oder er könnte doch mit ihr in einem Boot auf die Bille hinauspaddeln, Richtung Elbe, um sie dann über Bord zu kippen. Nein, gar nicht gut. Ein fataler schwarzer Fleck in seiner ansonsten makellosen Biografie ließ ihn vor diesem Risiko zurückschrecken. Er war nicht Schwimmer. So hatte er schon daran gedacht, aufzugeben, und alle Pläne bezüglich der Beseitigung seiner lästigen Sabine aufzugeben. Doch dann machte er bei einem Ärztesymposium in Wien die Bekanntschaft mit einem Rechtsmediziner, der ihm von einem Gift erzählte, das in kleinen Dosen Herzstörungen heilen konnte, aber in großen Dosen zum Tode führte und dabei keinerlei Rückstände kriminaltechnisch nachweisen ließ. Das wäre gerade auch Thema auf einem Pathologenkongress in den USA gewesen und erforderte ganz neue Vorgehensweisen bei der forensischen Toxikologie. Dr. Hasebeck besorgte sich unmittelbar nach seiner Rückkehr über dunkle Quellen, die wir hier nicht näher benennen möchten, ein gewisses Quantum dieser Pillen für seine hauseigenen Experimente an der werten Gattin. Moralische Bedenken wischte Dr. Hasebeck mit Nonchalance vom Tisch, denn Maren, die junge Geliebte, war eine zu große Verlockung für ihn. Und natürlich das Geld, das ihm durch die Finger schlüpfen würde, wenn er sich vorschriftsmäßig von Sabine, vormals geborene Eichendorff, trennte. Er hatte jetzt eine Substanz, um seine bösen Mordgedanken in die Tat umzusetzen. Dies war eine Waffe, mit der er das perfekte Verbrechen begehen konnte. Ein simples Herzversagen würde diagnostiziert werden, und damit war die Sache durch. Die Forensiker in der Pathologie waren noch nicht so weit. Tschüss, Sabine, wie man im Norden sagte. Zu Hause töten wollte er nicht. Schließlich plante er mit Maren auch weiterhin die großzügige Villa in der ruhigen kleinen Seitenstraße im Bergedorfer Villenviertel zu bewohnen. Da wäre ein Mord auf dem alten Perser geschmacklos gewesen. Das Einfachste würde sein, er würde mit Sabine eine kleine Reise machen. Eine Reise, die für sie ohne Wiederkehr sein würde. So lange schon lag seine Angetraute ihm in den Uhren, dass sie einmal die Hagia Sophia in Istanbul sehen wollte. Schließlich gehöre sie zum UNESCO-Weltkulturerbe, wie bald wohl auch die Hamburger Sternwarte am Grünbergsweg. Mord im Orient. Was bot sich da besser an als der Orient-Express? Dr. Hasebeck schmunzelte bei diesem trivialen Gedanken und strich sich bedächtig durch seinen leicht grauen Bart. Er wollte Sabine das Gift in ihre Milch geben, die sie ganz sicher, wie auch zu Hause, am Morgen im Speisewagen des Train de Luxe zum Frühstück zu sich nehmen würde. Doch morgens zu morden, das entbehrte jeder Form von Eleganz. Anstatt so nebenbei beim Frühstück, könnte es am Abend bei einem Glas Wein im Barwagen zum richtigen Showdown kommen. Das war dem Anlass schließlich angemessen. Wenn der Orient-Express durch die beginnende Nacht raste und ein dunkler Himmel, Masten und Hecken wie stumme Zuschauer vorbeiflogen, war der Schauplatz für den letzten Akt bereit. Bei dem Gedanken lächelte Dr. Hasebeck und musste an Maren und den Perser im Bergedorfer Villenviertel denken. Nicht mehr lange, und er würde alleine und frei zurückkehren. Ein Pfiff ertönte, dann gab die Lokomotive einen langgezogenen Schrei von sich und dampfte aus dem Budapester Bahnhof. Der Zug ratterte über die Gleise. Pianomusik, Extravaganz und Luxus an allen Ecken. Raunende Frauen- und Männerstimmen. Alle vornehmen Fahrgäste in Smoking oder Abendkleid. »Das Leben ist ja so kurz«, sagte Sabine Hasebeck mit warmer Stimme. »Ich bin so froh, dass wir endlich in den Orient fahren, mein Schatz.« Sie freute sich, dass Werner Zeit für sie hatte. Denn wie oft kam er des Abends müde nach Hause, weil er schwere Operationen hinter sich hatte. Es geschah nicht selten, dass er sogar über Nacht dort blieb, wenn es allzu spät geworden war und er einfach viel zu müde für den Heimweg in die Villa war. Sie sah auf das Etikett der Flasche, die auf dem kleinen mit Intarsien versehenen Beistelltisch stand. »Ach, Werner, meine Lieblingsmarke, wie aufmerksam von dir!« Sabine machte es sich in dem rotbraunen Jugendstilsessel bequem und streichelte zärtlich das reine Kristall ihres Weinglases, in dem das Rubinrot eines Rotweines schimmerte. Dr. Hasebeck lächelte ein selbstgefälliges, zufriedenes Lächeln, weil alles nach Plan verlief. Schon dachte er an die nächsten operativen und diagnostischen Optimierungen im allgemeinen Krankenhaus, in dem er tätig war. Schon wälzte er sich gedanklich mit Maren auf den Perser im rauschenden Liebesspiel.
»Wie könnte ich das jemals vergessen?« flötete er aalglatt.
Dr. Hasebeck hob das Glas, als wolle er mit Sabine anstoßen, und stellte es dann wieder auf den Tisch. Umständlich begann er in den Taschen seines Smokings zu wühlen. Ist etwas nicht in Ordnung, Liebling?« fragte Sabine lächelnd. Er zuckte ärgerlich mit seinen Schultern.
»Ach, wie dumm von mir. Ich habe meine Brieftasche in der Kabine vergessen.«
Er wollte sich erheben, doch Sabine war schon aufgestanden. »Bleib sitzen, Werner. Ich werde dem Steward den Schlüssel geben. Er kann sie dir aus der Kabine holen. Dafür ist das Personal ja schließlich da.«
»Aber Sabine«,
protestierte er heimtückisch, weil es ihm lieber gewesen wäre, dass sie den Weg selbst gegangen wäre. Das hätte ihm etwas Vorsprung eingeräumt, damit er seinen perfiden Mord im Orient-Express à la Agatha Christie-Manier perfekt inszenieren konnte. Aber Sabine ließ sich nicht beirren, stand auf und ging die paar Schritte zur Bar. Sie drehte ihm den Rücken zu und unterhielt sich angeregt mit einem der Stewards. Dr. Hasebeck wollte nicht warten. Nein, er wollte nie wieder mit dieser Frau zusammen an einem Tisch sitzen, geschweige denn in einer Kabine schlafen oder nach ihr zur Toilette gehen müssen. Jede Minute mit ihr wurde zu einer Tortur für seine Nerven und strapazierte die Sehnsucht nach seiner Geliebten. Jetzt oder nie. Er holte flink die kleine Plastiktüte mit den Pillen aus der Innentasche seiner Jacke hervor und vergewisserte sich, dass die anderen Fahrgäste mit sich selbst, mit der vorbeifliegenden Landschaft oder mit ihren eigenen Getränken beschäftigt waren. Zügig öffnete er den Zipfverschluss. 4 Tabletten fielen in ihr Glas. Sobald sie mit dem Wein in Berührung kamen, fingen sie an, sich zischend aufzulösen und ihre Wirkstoffe unsichtbar im Glas der werten Gattin zu verteilen. Schnell verschloss Hasebeck die Tüte wieder und steckte sie in seine Jacke zurück, bevor seine Angetraute den Rückweg zu ihrem Platz antreten konnte. Er hörte ihre Schritte und versuchte, seine Nerven unter Kontrolle zu halten.
»Du hättest dich wirklich nicht bemühen brauchen, Liebste.«
Der Satz stand im Raum, wie eine Wand. Sie unterbrach die Stille an ihrem Tisch. »Ach, ich liebe diesen Pianospieler!« Es war ein Tick zu kokett, wie sie es sagte, so fröhlich, so lebensfroh. Unmut kam in ihm auf, doch er lächelte tapfer.
»Ich muss kurz zur Toilette«,
sagte Dr. Hasebeck zu seiner Ehefrau. Er erhob sich und hoffte, sie würde sich bereits in den letzten Zuckungen auf dem Boden winden, wenn er zurückkehrte. Er übersah bei diesem Gedanken völlig, dass Sabine ihre Augen zu schmalen Schlitzen zusammenkniff. Dann zog ein leises Lächeln um ihre Mundwinkel. Als er in den Barwagen zurückkam, lebte sie noch.
»Herrgott!«
Verärgert und einen Moment lang verblüfft, warf er sich auf seinen Platz. Offensichtlich hatte sie noch nichts getrunken und damit auf ihn gewartet. Er warf dem Pianomann einen unheilvollen Blick zu, so als sei er es, der seinen Plan vereitelt hatte. Diesmal war es Sabine, die das Glas hob und einen Moment lang nach einem unpeinlichen Trinkspruch zu suchen schien. »Auf deine Gesundheit, Werner!« Auch er griff wortlos nickend zum Glas und sie stießen an. Der Orient-Express ratterte weiter mit seinen Metallrädern auf den Schienen durch die Dunkelheit. Der Regen trieb dünne Linien über die Wagenfenster und der dunkle Himmel, Masten und Hecken flogen wie stumme Zuschauer vorbei. Der Schauplatz für den letzten Akt war bereit. Plötzlich griff sich Dr. Werner Hasebeck an den Hals und begann zu sterben. Nicht etwa langsam, nein, er bevorzugte bei seinem eigenen Ableben ein rasantes Tempo. Sein Herz krampfte sich zusammen, seine Glieder begannen unkontrolliert zu zucken, seine Hände wollten zu seinem Kragen, suchten Halt, griffen ins Leere. Er blickte ein letztes Mal auf Sabine, dann fiel sein Kopf ruckartig zur Seite und er glitt sachte mit seinem eleganten Smoking aus dem schicken Jugendstilsessel auf den Boden. Irgendjemand schrie entsetzt auf im Barwagen, so wie es bei Agatha Christie auch immer gewesen war. Sofort eilten die Stewards herbei. Mit stoischem Gesicht stand Sabine auf. Ein üblicherweise anwesender Arzt ging in die Knie und beugte sich über den ihm unbekannten Kollegen.
Herzinfarkt,
bemerkte er leise in Richtung der zukünftigen Witwe. Sabine stand da und Tränen liefen ihr über das Gesicht. Sie übte schon mal, für die Zeit nach ihrer Rückkehr, für die Beerdigung ihres untreuen Ehemannes auf dem Bergedorfer Friedhof.